Ich bete mit uns. Lieber Vater, habe herzlichen Dank, dass wir heute Gottesdienst feiern können, dass wir Abendmahl feiern können. Wir danken dir, dass du durch deinen Heiligen Geist hier bist. Und ich bitte, dass du zu uns sprichst und dein Wort aufschließt. Amen. Liebe Kinder, ich danke euch herzlich, dass ihr uns die Ostergeschichte schon mal vor Augen geführt habt. Viele Menschen verbinden mit Ostern ja ganz andere Sachen. Wenn man den Umfragen glauben darf, viele verbinden Ostern mit dem beginnenden Frühling. Das heißt also, die Lebenskraft der Natur zeigt sich wieder. Die ersten Blumen trauen sich hervor und manchmal, dieses Jahr nicht so sehr, aber zeigt sich auch schon das erste Grün an den Bäumen. Der Kreislauf des Lebens kommt in seine anschauliche, schöne Phase. Und tatsächlich, es zeigt sich in der aufbrechenden Natur wirklich Lebenskraft, eine starke Lebenskraft, aber Ostern ist ja deutlich mehr. Zu Ostern, das hat Siegfried Priest schon gesagt, feiern wir die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Jesus Christus ist in der Mitte seines Lebens zu Tode gequält worden, er ist nicht an Altersschwäche gestorben und auch nicht an einer Krankheit in einem Bett, sondern er wurde hingerichtet am Kreuz, weil er behauptet hat, der Sohn Gottes zu sein. Aber am dritten Tag ist er von den Toten auferweckt worden, auferstanden. Und die Auferstehung Jesu von den Toten ist eben mehr als das biologische Leben in einer Blumenzwiebel. Gott hat in der Auferstehung Jesu Christi seine Kraft und seine Liebe gezeigt, die er zu uns Menschen hat. Das Besondere an Ostern ist, dass Jesus dann sich auch seinen Jüngern als lebendig gezeigt hat. Das ist sozusagen die Geburtsstunde des christlichen Glaubens. Wenn Jesus von den Toten nicht auferstanden wäre, wäre er heute sicher, wie viele, viele andere Menschen vor 2000 Jahren, längst vergessen. Aber mit der Auferstehung Jesu hat Gott den Beweis angetreten, dass Jesus tatsächlich der Sohn Gottes ist und das, was er gesagt hat und was er getan hat, im Grunde genommen Gott selbst ist. Jesus sagt, der Vater und ich, wir sind eins. Und wer Jesus sieht, sieht den Vater. Und an den Handlungen und an den Worten Jesu können wir Gott heute noch erkennen und ihn kennenlernen. Hier ist auch der Ursprung des christlichen Glaubens. Er ist in der Auferstehung und nicht daran, dass Jesus irgendwie ein Vorbild war und nette Dinge getan hat, sondern hier ist die Keimzelle Ursprung christlichen Glaubens. Und diese Auferstehung ist exzellent bezeugt. Aber das ist eine andere Predigt, die habe ich früher gehalten. Heute soll es um andere Dinge gehen. Und zwar gibt es eine Gelegenheit, wo Jesus selber mal etwas mehr zur Auferstehung sagt. Und ich habe den Eindruck, dass Jesus da an einer Stelle so ein bisschen den Vorhang beiseite zieht, der sonst vor unserem inneren Auge immer ist, wenn es um Auferstehung geht, um Ewigkeit, um Tod. Der Tod hält das zu, aber einmal macht Jesus diesen Vorhang ein wenig auf. Und als Sohn Gottes weiß er aber, wovon er spricht, und deshalb wollen wir ein bisschen mit Jesus mitgehen und uns das auch anschauen. Es gab zur Zeit Jesu im Volk Israel ziemlich sicher zwei große Glaubensgruppen. Die einen, da wird viel in der Sonntagsschule gemacht, Emil ist jetzt woanders. Die eine Gruppe nennt man die, wer hat eine Idee? Bitte? Die Pharisäer, richtig. Und die anderen heißen dann? Sadduzäer. Und mit denen wollen wir uns heute ein bisschen beschäftigen. Diese Gruppe, ich sage immer, das sind die FDP-Wähler, aber das stimmt nicht ganz. In dieser Gruppe sammeln sich die reichen Jerusalemer Bürger. Das war quasi der Adel der Stadt. Die arbeiteten mit den Römern sehr geräuschlos zusammen, weil sie daran sehr gut verdienten. Und sie stellten immer die Priester für den Tempeldienst. Und das hatte auch finanzielle Vorteile, weil sie nämlich die Opfertiere verkauften. Das gab Geld und sie waren die Geldwechsler. Man durfte nur bestimmtes Geld spenden. Das musste also ein bisschen heilig sein. Und auch dadurch generierten sie tolle Einnahmen. Das war also sehr lukrativ. Ja, sie glaubten an Gott, den Gott Israels. Aber ihr Glaubensfundament waren nur die 5 Bücher Mose. Die Propheten und auch Psalmen und so weiter waren ihnen etwas verdächtig und da hielten sie nicht so viel von. Das fiel bei ihnen als Bibel hinten runter. Sondern 5 Bücher Mose, das war ihr Glaubensfundament. Und deswegen glaubten sie an bestimmte Sachen auch nicht. Sie glaubten weder an den Teufel, noch an Engel, noch an Geister, noch an die Auferstehung. Und jetzt kamen diese Sadduzäer zu Jesus und stellten ihm eine Fangfrage. Und mit dieser Fangfrage wollen sie Jesus natürlich aufs Glatteis führen, aber sie wollen auch beweisen, dass es keine Auferstehung geben kann. Und jetzt sind wir auch bei der Auferstehung so langsam. Jetzt machen wir mal die Stellprobe, glaube ich, damit wir was sehen. Ich brauche 7 Studenten. Kommt. Ralf, richtig. Heinrich, du zählst auch noch als Student. Du bist noch so jung und kräftig. Nee, komm auch. Komm, Heinrich. Max, komm. Martin. Thomas. Ich muss mal nachzählen. Einer fehlt noch, ne? Johannes, danke. Entschuldigt, wenn ihr jetzt mal einen Augenblick stehen bleibt, ich lese den Text und ihr werdet gleich verstehen, worum es geht. Und dann hole ich die Carmen nach vorne, denn die Carmen hat das Charisma der Umarmung. Ja? Lach nicht, du hättest ja auch hierbei sein können. Also, in Lukas 20 steht folgender Text. Auch aus den Reihen der Sadduzäer, die bestreiten, dass es eine Auferstehung gibt, kamen einige zu Jesus und legten ihm eine Frage vor. Meister, sagten sie, Mose hat uns folgende Vorschrift gegeben. Wenn ein verheirateter Mann kinderlos stirbt, soll sein Bruder die Witwe heiraten und dem Verstorbenen Nachkommen verschaffen. Nun waren da, wie viele Brüder? 7 Brüder. Der erste nahm sich eine Frau, starb jedoch kinderlos. Daraufhin heiratete der zweite Bruder die Witwe, aber auch er starb kinderlos. Nach ihm heiratete sie der dritte und so ging es weiter. Alle 7 starben, ohne Kinder zu hinterlassen. Zuletzt starb auch die Frau. Und jetzt kommt die Frage. Wie ist es nun mit der Frau bei der Auferstehung? Wem von ihnen gehört sie dann? Alle 7 waren schließlich mit ihr verheiratet gewesen. Jesus antwortete, wir tauschen den Papa mal schnell aus. Markus, komm du. Markus, du musst kommen. Noah, Entschuldigung. Also nochmal die Frage, bis Noah sich beruhigt hat. Wie ist es nun mit der Frau bei der Auferstehung? Wem von ihnen gehört sie dann? Alle 7 waren schließlich mit ihr verheiratet gewesen. Jesus antwortete, in der jetzigen Welt heiraten die Menschen und werden verheiratet. Aber diejenigen, die für würdig erachtet werden, von den Toten aufzuerstehen und an der kommenden Welt teilzuhaben, heiraten dann nicht mehr. Sie können dann ja auch nicht mehr sterben, sondern sind den Engeln gleich. Als Menschen der Auferstehung sind sie Kinder Gottes. Dass aber die Toten auferstehen, hat schon Mose deutlich gemacht. In der Geschichte vom Dornbusch nennt er den Herrn, den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs. Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Für ihn sind alle lebendig. Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Für ihn sind alle lebendig. Soweit der Text. Und jetzt spielen wir mal den Text ein bisschen. Carmen, jetzt komm mal wieder nach vorne. Carmen, wir nehmen die Carmen. Oh, wir brauchen nur eine, sorry. Also wir spielen das immer insofern, dass du jetzt mal den Markus anfängst zu umarmen und dann gehst du die Reihe einfach mal kurz durch. Das ist jetzt quasi Zeichen der Eheschließung. Im Prinzip hätten sich jetzt die umarmt worden, sind alle hinsetzen müssen, aber wir bleiben mal einfach stehen. So, und jetzt das Beispiel der Sadduzäer. Jetzt ist Auferstehung. Ja? Und jetzt versuchen die sieben alle, die Carmen zu umarmen. Und ihr werdet sehen, es wird vielleicht eng. Versucht mal, die Carmen zu umarmen. Ja, los, tapfer Leute. Ihr wart mal mit ihr verheiratet. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ihr könnt wieder Platz nehmen. Na, es ist insofern wichtig, manchmal muss man die Texte auch sehen, die man nur hört. Und ihr werdet auch gleich verstehen, warum. Ich meine, ihr habt es sowieso schon verstanden. Was die Sadduzäer hier beschreiben in diesem konstruierten Fall, ist die sogenannte Schwagerehe. Die sogenannte Schwagerehe. Die konkurriert mit einem Gesetz, die da heißt, im Gesetz des Mose, dass ich nicht die Frau meines Bruders heiraten darf. Solange der noch lebt, darf keinen Geschlechtsverkehr mit ihr haben und so weiter. Das ist eine Schande, das geht also nicht. Also ich darf nicht die Frau meines Bruders heiraten. Will ich auch nicht, aber so. Und es gibt eine einzige Ausnahme, der Bruder verstirbt und hat keine Nachkommen. Dann muss ich meine Schwägerin heiraten, das wollten aber nicht alle. Deswegen gibt es das Gebot. Und der erste Sohn, der aus dieser Beziehung dann hervorgeht, der gilt als Sohn des verstorbenen Bruders. So, unser Beispiel, was wir gerade gesehen haben, waren sieben Brüder, die Frau war also mit sieben verheiratet. Und nun die Logik der Sadduzäer, sie sagen, wenn es denn eine Auferstehung gibt, dann konkurrieren ja diese beiden Gesetze miteinander. Denn, so die Sadduzäer, dann geht der Alltag wieder los. Alle sieben sind auf einmal lebendig und wollen gerne die Carmen haben, damit die kocht und so weiter und so fort. Ja, Auferstehung war sehr praktisch. Ne, die gehörte ja allen sieben und die sollte dann quasi ihren Pflichten als Hausfrau wieder nachkommen. So ist das damals gewesen. So, und da ist natürlich klar, da knubbeln sich sieben um eine. Das funktioniert nicht. Und sie sagen, das wäre ja dann wievielfacher Ehebruch? Sechsfacher Ehebruch. So. Und es kann doch nicht sein, dass die Gesetze des Mose einander widersprechen. Folglich sagen sie, gibt es keine Auferstehung der Toten. So einfach war das. Leuchtet uns heute nicht mehr ganz so ein. Und vor allen Dingen fragen wir uns hoffentlich jetzt an dieser Stelle, was hat das Ganze mit Auferstehung zu tun? Ja, das ist eine gute Frage. Die Schwagerehe oder überhaupt die Ehe hatte damals tatsächlich etwas mit Auferstehung zu tun. Auch heute gibt es ja viele Vorstellungen davon, was nach dem Tod eigentlich passiert. Also Reinkarnation gibt es, die Vorstellung, dass ich nach meinem Tod in einem anderen Seinszustand wiedergeboren werde. Wenn ich nicht so gut mich verhalten habe, dann werde ich vielleicht zur Ameise. Oder wenn ich mich gut verhalten habe, weiß ich nicht, wo es dann hingeht. Wenn wir zum Beispiel, jetzt Emil, jetzt bist du aber nochmal dran, wenn wir auf die Pyramiden schauen in Ägypten, was waren das? Hast du eine Ahnung davon? Das waren Gräber, relativ große Gräber und die haben die Ägypter gebaut, weil sie dachten, wenigstens unsere Könige haben ein Leben nach dem Tod und da müssen sie gut versorgt sein. Das heißt, da wurden Lebensmittel reingepackt, da wurden Schiffe reingepackt, auch die Diener, ein bisschen Pech für die Diener, weil es nach dem Tod irgendwie weitergeht. Die Israeliten hatten auch eine Vorstellung, aber eine sehr praktische Vorstellung, wie das Weiterleben nach dem Tod funktioniert. Nämlich ganz einfach, wenn ein Mann einen Sohn hatte, also der Mark, den Max, dann lebt er in seinem Max weiter, selbst wenn er stirbt. Das war also nicht so, das war ein kollektives Verständnis davon, wie Weiterleben nach dem Tod funktioniert, nämlich in meinem Sohn. Deshalb war es für die Männer des Alten Testaments, überhaupt den Leuten des Alten Testaments so wichtig, Jungs zu haben, Männer zu haben. Frauen tut mir leid, aber so war das halt damals. Das heißt also, die Ehe hatte eine ganz andere Funktion als heute. Wer hat vor einem Jahr geheiratet? Wer war das, Joel? Warum habt ihr weswegen habt ihr auch geheiratet? Denn mal ein paar schöne Dinge. So Liebe, Glück, gemeinsames Leben und so weiter. Aber damals hatte Ehe eben vor allen Dingen die Funktion, Nachkommen zu haben, damit man in den Nachkommen weiterlebt, damit man nicht vergessen wird, damit man Zukunft und Hoffnung hat. Das war eine ganz wesentliche Funktion von Ehe und halt nicht so wie heute so, mit so Glück und so. So, das haben wir jetzt abgearbeitet, also Auferstehung und Schwagerehe relativ nah beieinander. Was antwortet Jesus jetzt? Das ist echt spannend, finde ich. Erstmal stellt Jesus klar, Auferstehung von den Toten gibt es. Das ist ein Geschenk Gottes, punktum. Aber anders, als ihr euch das vorstellt, es geht dabei nicht um Weiterleben in meinen Kindern, gar nicht. Sondern Tote werden auferweckt zu einem neuen Leben, ein ganz neues Leben, ohne Raum, ohne Zeit, so wie ihr euch das vorstellt. Es wird ganz neu, ganz anders sein. Und deswegen sagt er auch Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Die sind ja in den Augen der Sadduzäer längst tot, aber Jesus sagt, sie leben. Kein Raum, keine Zeit, nichts mehr. Und dann sagt er, dort wird nicht geheiratet und wird auch nicht verheiratet. Und da schließen die Leute immer raus, aha, geschlechtslos. Nein, darum geht es gar nicht. Sondern wenn wir mal das Eheverständnis zu Hilfe nehmen, dass Ehe notwendig war, damit man weiterlebt, weiß man, jetzt brauchen wir das nicht mehr. Denn da wird nicht gestorben. Das heißt, ich brauche keine Nachkommen mehr in der Auferstehung. Leuchtet ein. Ganz einfaches, schlichtes Konzept. Und Jesus sagt, sie sind engelähnlich. Engel sterben eben auch nicht. Und dann sagt Jesus in den Versen 35 und 36 etwas, das möchte ich nochmal vorlesen. Dann sagt er, aber diejenigen, die für würdig erachtet werden, von den Toten aufzuerstehen und an der kommenden Welt teilzuhaben, heiraten dann nicht mehr. Es wird nicht mehr gebraucht. Sie können dann ja auch nicht mehr sterben, sondern sie sind den Engeln gleich. Als Menschen der Auferstehung sind sie Kinder Gottes. Als Menschen der Auferstehung sind sie Kinder Gottes. Als ich diese Verse gelesen habe, habe ich gedacht, hier träumt Jesus nochmal. Und zwar, wie man davon träumt, von seiner Heimat, wo es schön war, wo man hergekommen ist. Es klingt so, als ob Jesus sich erinnert an die Zeit mit seinem Vater im Himmel, ungetrübt. Dort, wo die Engel sind, an dem Ort, wo Gott ist und wo eben kein Tod mehr ist und der Tod mit all seinem Gefolge an Krankheit, an Leid, Tränen, Streit, Angst. Jesus erinnert sich an einen Ort, wo eben nicht mehr gelogen wird, nicht betrogen wird, wo wir einander nicht verletzen und enttäuschen. Es ist ein Ort, an den Jesus sich gerne erinnert. Dort ist Frieden und dort ist alles wirklich heil. Und das ist ein Ort, wo Menschen zu Kinder Gottes werden. Ein Ort, wo Menschen zu Kinder Gottes werden. Jesus verwendet den Ausdruck Kinder Gottes im Lukas-Evangelium nur zweimal. Wir sind daran gewöhnt, das oft zu nennen. Aber Jesus nutzt es nur zweimal. Das heißt, es ist ein Begriff für ganz besondere Gelegenheiten der Vertrautheit zwischen Gott und uns Menschen. Dann spricht Jesus von Kindern Gottes. Und hier reserviert er das eben für diese Situation der Auferstehung, das Sein bei Gott. Wir werden als Menschen dann Kinder Gottes sein, in alle Ewigkeit. Das ist Auferstehung. Und dann schließt Jesus diesen Blick auf die Auferstehung bei Gott dem Vater mit einer Bemerkung. Er sagt, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden und alle nämlich leben für ihn. Darin drückt sich für mich diese Sehnsucht Gottes aus, dass seine Kinder bei ihm sind, dass sie von den Toten auferstehen, dass er in alle Ewigkeit mit seinen geliebten Menschen zusammen sein will. Das meint für mich Auferstehung. Wir sind bei Gott in der Ewigkeit herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Deswegen ist jetzt Jesus Mensch geworden, der ist besser gestorben und auferstanden, um uns diesen Weg zu zeigen, dass wir an seiner Hand dorthin kommen können. Und das beginnt eben schon jetzt. Ich habe ja schon oft an Gräbern gestanden und auch an Totenbetten und war durch meinen Dienst ja auch zu der Verpflichtung, über Auferstehung zu predigen, über Hoffnung und so weiter. Als meine Mutter dann starb, das war 2016, ich habe das schon mal erzählt, es war ein Samstag früh morgens, ich starb an einer schweren Krankheit im Krankenhaus und wir haben uns dann von ihr verabschiedet als Familie. Das war sehr schmerzhaft, sehr traurig. Und am Nachmittag hatte ich eine Trauung, einen Traugottesdienst, also eine Hochzeit im Sauerland. Und ich habe dort meinen Dienst gemacht, Predigt gehalten, Trauung vollzogen. Und dann hat Max und Jari, und habt ihr noch schöne Lieder gesungen, Anbetungszeit, ne? War richtig toll. Und ich saß da in der ganzen feiernden Hochzeitsgesellschaft und gedacht, die haben alle Spaß. Aber ich habe irgendwie doch an meine Mutter gedacht, an ihren Tod und ja, fühlte mich ein bisschen deplatziert. Aber dann haben die das Lied gesungen, 10.000 Gründe. 3 Strophen, die 3. Strophe heißt dann, ihr kriegt sie aus dem Kopf hin. Und wenn am Ende die Kräfte schwinden, wenn dann meine Zeit gekommen ist, wir werden es gleich singen. Da saß ich da bei dieser Strophe und auf einmal, ja, hatte ich ein inneres Bild vom Himmel. Und das war wie ein festlich geschmückter großer Saal. Und da war ein goldener Teppich, der führte auf den Thron Gottes zu. Also irgendwie weiß man in solchen Bildern, habe ich den Eindruck, genau was ist. Ich wusste, dieser goldene Teppich führt zum Thron Gottes. Und dieser ganze Saal war gefüllt mit Menschen, mit Engeln, ich weiß es nicht genau. Ist auch egal. Und dann sehe ich meine Mutter auf diesem goldenen Teppich gehen, langes weißes Gewand, und ihr Gesicht war zeitlos, also jung und älter, aber eben zeitlos und ohne Schmerzen, ohne diese Krankheit. Und sie hatte irgendwie auch so einen Lorbeerkranz oder sowas auf dem Kopf. Und von allen Seiten wurde gerufen, wir freuen uns, dass du da bist, du bist herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du da bist, du bist herzlich willkommen. Und ich saß dann quasi in der Trauergesellschaft, ihr habt gesungen und ich war auf einmal getröstet. Jetzt hatte ich eine Art Bild seitdem, wie Auferstehung von den Toten sein kann. Ich hatte eine Vorstellung, was Jesus hier in diesem Text meint, dass wir Menschen als Kinder Gottes herzlich willkommen sind für alle Ewigkeit. Das ist mir wirklich haften geblieben, als Erklärungsmuster für diesen Text. Auferstehung heißt, wir sind willkommen bei Gott, dem Vater. Und mittlerweile kann ich mich auch da wirklich drüber freuen. Und ich möchte ohne diese Sicht von der Auferstehung, bei Gott, dem Vater zu sein in Ewigkeit, möchte ich eigentlich nicht mehr leben. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn ihr dieses Bild, diese Vorstellung, dass Auferstehung heißt, wir sind bei Gott, dem Vater, als Kinder Gottes für alle Zeit willkommen, dass ihr das aus diesem Ostern mitnehmt. Amen. Amen.